Dieser Beckenboden ist immer noch Tabuthema, obwohl er die Plattform ist, der uns ins Leben bringt.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends, unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Heute spreche ich mit Susanne Schwärzler, einer Beckenbodenexpertin, über das Beckenbodentraining nach der Schwangerschaft. Liebe Susanne, herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Naturheilkunde Kompakt. Ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht zu Beginn einfach mal stell dich unseren Hörern doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du beruflich? Welche Expertise bringst du mit?
Also ich bin die Susanne Schwärzler, komme aus dem Allgäu, aus Kempten. Und ja, da bin ich verheiratet, habe 4 erwachsene Kinder und beschäftige mich schon über 30 Jahre, also eigentlich 40 Jahre mit dem Beckenboden. Habe in meiner Jugend sehr viele Sportarten betrieben, wo der Beckenboden eine große Rolle spielt. Aber damals habe ich das gar nicht gewusst. Und durch die Geburt meines ersten Kindes, durch eine bekannte Hausgeburtshebamme, die Stadelmann-Inge, so bin ich dann eigentlich zum Beckenboden gekommen, habe dann damals schon Kurse gegeben, die ich heute noch gebe. Das sind heuer 32 Jahre, wo ich Gruppenkurse und Einzelkurse gebe. Bin 2012 dann Heilpraktikerin geworden bin jetzt Heilpraktikerin in eigener Praxis. Und Beckenboden ist ein Thema, wo man eigentlich auf den ganzen Körper beziehen kann. Und deswegen nehme ich in der Praxis auch alle Beschwerdebilder an.
Jetzt hast du ja bereits angesprochen, den Beckenboden kann man auf alle Teile des Körpers beziehen. Am besten steigen wir hier gleich ein. Wie würdest du denn die Rolle des Beckenbodens beschreiben?
Der Beckenboden, in ihm, mit ihm werden wir gezeugt. Dann liegen wir auf dem Beckenboden im Bauch unserer Mama während der ganzen Schwangerschaftszeit. Dann werden wir durch den Beckenboden geboren. Und ich sage immer, mit bewusstem Beckenboden durchs Leben gehen, das macht einen stark. Weil der Beckenboden ist eine Lebenskraft, eigentlich die Schöpfungskraft, die uns ins Leben bringt. Und wenn ich ganz bewusst mit diesem Beckenboden umgehe und ihn benutze, ihn mit einbinde in meinen Alltag, dann ist es genau dasjenige, was das Leben erhält. Also das weiß man ja, Menschen, die Beckenbodenschwäche haben, und das kann sich jetzt in allen Beschwerdebildern äußern. Das kann eine Organsenkung sein, das kann ein Sprachfehler sein, das kann Gelenksprobleme sein. Also es kann eben alle Bereiche des Körpers betreffen, und jeder weiß, wenn man irgendwo eine Schwäche hat oder eine Beschwerde hat, dann ist das Leben nicht mehr so, wie wenn man ganz gesund ist.
Ja, du sagst ja auch, der Beckenboden begleitet uns das ganze Leben lang, gerade als Frau natürlich von der Geburt bis ins hohe Alter, prägt so viele Aspekte unseres Lebens, unter anderem auch die Schwangerschaft, über die wir uns ja heute im Speziellen unterhalten wollen. Welche Auswirkungen haben denn Schwangerschaft und Geburt auf den Beckenboden?
Also es ist so, wenn ich meinen Beckenboden vor einer Geburt kenne, dann kann ich ganz anders während der Geburt agieren. Sprich, ich kann während der Geburt, was ein Öffnungsprozess ist oder sein sollte, kann ich loslassen, und zwar ganz gezielt die verschiedenen Schichten. Wenn ich meinen Beckenboden gar nicht kenne und von mir aus in den Kreissaal komme und es ist Hektik und ich fühle mich nicht wohl, natürlich die ganzen äußeren Umstände tragen dazu bei, ob ich in An- oder in Entspannung bin. Wenn ich sehr angespannt bin, mich vielleicht nur bei meinem Partner festkralle und denke, um Gottes Willen, schon allein die helle Stimme, ja, dann habe ich eine Anspannung im Beckenboden und das Kind kann in diesem engen Kanal, Geburtskanal, nicht so leicht geboren werden, wie wenn ich ganz gelassen auf die Situation reagiere oder gelernt habe, selbst bei Anspannung, dass ich durch bestimmte, ich sage jetzt mal, Reflexzonen im Körper, und da gibt es unzählige, dass ich bestimmte Reflexzonen locker lasse und dadurch dem Kind die Möglichkeit gebe, selbst bei Angst noch rauszugehen. Ich kenne da so eine Aussage, eine Frau hat gesagt, weißt du, Susanne, Herr Bus, bei meinem zweiten Kind, ich lasse jetzt einfach los, egal was kommt.
Du hast jetzt die Situation in der Schwangerschaft und Geburt angesprochen. Jetzt ist es natürlich so, manche Frauen gebären daheim, andere im Krankenhaus. Die einen haben einen Kaiserschnitt, die anderen eine natürliche Geburt. Würdest du denn sagen, das alles hat einen großen Einfluss auf den Beckenboden und dann natürlich im Nachgang auch auf Beckenbodenschwäche?
Mhm, natürlich. Also erstens mal kommt es darauf an, was für einen Beckenboden. Bin ich eine Sportlerin, Reiterin, eine, die Sportarten macht, wo der Beckenboden schon immer gefordert war und eine starke Bauchmuskulatur? Oder bin ich jemand, der schon vor der Geburt, und das kann ja schon im sechsten Monat sein, wo der Beckenboden so schwach ist, dass ich mich legen muss, weil ich sonst vorzeitig Wehen bekomme, weil mein eigener Körper, mein Beckenboden nicht fähig ist, in der Schwangerschaft mein Kind zu tragen. Und deswegen kann man das nicht pauschalieren. Also ja, ich gebe ja viele Kurse und in den Kursen, da hast du so viele Menschen vor dir, jeder hat einen anderen Beruf, einen anderen Hintergrund, seelische Belange. Natürlich bin ich ein Mensch, wo von mir aus den Kopf hängen lässt, wo depressiv ist. Oder bin ich jemand, der Power hat, der eine starke Stimme hat, dann gebär ich ganz anders. Also zumindest ist das mal der, ich sage jetzt mal, der Grundtonus, der Geburt der Mutter und dem Kind zur Verfügung steht. Oder natürlich gibt es auch Ausnahmesituationen. Ich bin eine Frau, wo ein Bombenbeckenboden hat, aber ich kann so meine Reflexzonen entspannen während der Geburt. Vielleicht, weil ich es gelernt habe. Also meistens ist, wenn es einem bewusst ist, geht es natürlich leichter, wie wenn ich was unbewusst mache. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo dann genau das andere zum Vorschein tritt während der Geburt. Und man rechnet damit, das Kind kommt schnell, der Muttermund ist schon super geöffnet, aber letztendlich dauert es dann doch lang, warum auch immer. Also so eine Geburt ist ja sowieso ein unglaubliches Wunder und da spielt alles mit rein, alles. Ja, da spielt rein vielleicht das Vorgespräch am Vortag mit der Eltern oder der Nachbarin, die irgendwas gesagt hat. Oder vielleicht sieht man gerade ein Insekt am Fenster von dem Kreißsaal fliegen und ist in einer anderen, da geht es mal Stimmung. Ja, die Stimmung, um die Stimmung geht es. Es geht auch um die Stimmung von der Hebamme oder von diesem Raum, in dem ich bin. Vielleicht stört mich dies oder jenes, vielleicht ist es zu kalt oder zu warm. Und alle diese Eindrücke, und das kann man selber an sich ausprobieren. Wenn ich jetzt nur dran denke, mich ekelt was, dann ist mein Beckenboden angespannter. Ja, und wenn ich denke, ach, morgen bin ich im Urlaub, da liege ich irgendwo am Strand oder wo man sich wohlfühlt, dann ist der Beckenboden entspannter. Der Beckenboden reagiert einfach auf alles und es gibt einen wunderschönen Satz. Und zwar, alles, was wir mit unserem Geiste denken, manifestiert sich über den Beckenboden in die Welt. Sprich, der Beckenboden ist diejenige Plattform, die alle körperlichen, seelischen und geistigen Momente umlegt in die materielle Welt, ins Sein. Und wenn man diesen Satz hört, das klingt zu kompliziert, aber ganz ehrlich, du und ich und jeder, der da draußen in der Welt rumspringt, ist mit einem Beckenboden gezeugt worden. Mit zwei Beckenböden eben, mit männlicher und weiblicher Energie. Und diese zwei Energien, die schaffen es, dass wieder etwas Neues in die Welt kommt. Und wenn man so sagen will, das ist die Plattform, um etwas Irdisches zu schaffen. Und wenn es der Hund ist, den man sich anschafft oder ein Haus baut zusammen. Es muss nicht immer ein Kind sein. Der Beckenboden ist ja auch dafür da, ein Haus zu bauen oder den Hund an der Leine zu führen.
Sehr schön gesagt und du hast natürlich recht. Also der Beckenboden ist echt unglaublich zentral für uns. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen uns speziell zum Thema Beckenboden nach der Geburt austauschen. Wieso ist denn deiner Erfahrung nach eine Rückbildung nach der Schwangerschaft für Frauen so wichtig?
Ja, dass jede Frau erstens mal merkt, in welchem Zustand sie ist nach der Geburt. Kann sie überhaupt den Beckenboden in seinen Schichten wahrnehmen? Kann sie sich hindenken? Oder selbst wenn sie sich hindenkt, hat sie gar kein Gefühl, ob ich jetzt im Beckenboden vorne oder hinten die Muskulatur anspreche? Oder eben, wenn ich weiß, wie es meinem Beckenboden geht, dass ich dann dementsprechend den Beckenboden aktiviere oder eben entspanne. Je nachdem, was angesagt ist. Und normalerweise ist ja dieses Anspannen angesagt, weil eine Geburt einfach unheimlich öffnend ist.
Wenn man jetzt als Frau nach der Geburt einen schwächeren Beckenboden hat, welche Folgen kann das dann haben?
Alle Folgen. Also die erste Folge ist schon mal, wie du sagst, die Wahrnehmung, die eingeschränkt ist. Das heißt, ich nehme vielleicht nicht einmal wahr, dass meine Blase voll ist. Ich nehme nicht einmal wahr, dass auf dem Stuhl, auf dem ich sitze, dass mich das schmerzt und so weiter. Also es kann so eine Wahrnehmung eingeschränkt sein durch tiefe oder oberflächliche Verletzungen, dass ich einfach nicht mehr die Wahrnehmung habe, die ich haben sollte oder möchte. Dann kann natürlich der Beckenboden traumatisiert sein, auch seelisch, wenn es eine ganz einschneidende Geburt war, wenn vielleicht das Kind in die Notaufnahme kommt, weil die Geburt einfach zu anstrengend war und das Kind nur Pause braucht oder eine Atmung braucht. Auch seelische Dinge, ja, vielleicht, wenn ich nicht mehr atme vor lauter Schock oder Trauma. Es ist egal, in welcher Ebene der Beckenboden verletzt ist, jede Ebene irritiert oder bewegt den Beckenboden, entweder aktiv oder passiv.
Jetzt hast du es auch schon angesprochen. Eine mögliche Folge ist natürlich dann die Inkontinenz. Wie sieht es denn aus, so nach über 30 Jahren Erfahrung? Hast du das Gefühl, dass das Thema immer noch bei uns ein Tabuthema ist? Inkontinenz allgemein oder auch speziell nach der Schwangerschaft?
Ganz sicher. Also Inkontinenz oder überhaupt der Beckenboden ist ein riesen Tabuthema, wenn man es anspricht. Wenn ich sage, du, beim Husten, Niesen verliere ich ein Tröpfchen Urin. Selbst das traut man sich schon nicht zu sagen, außer in einer Gruppe, wo man sich wohlfühlt. Aber in der Regel redet man nicht groß über den Beckenboden und über Beschwerdebilder, gerade was Inkontinenz angeht. Und es gibt ja die Stuhlinkontinenz und die Harninkontinenz, weil wir jetzt eben bei der Geburt sind. Meistens ist es die Harninkontinenz. Aber wenn jetzt die Frau einen Dammschnitt dritten Grades hat, dann geht es ja bis in den hinteren Bereich des Beckenbodens. Und dadurch kann auch vorkommen, dass dann die Stuhlinkontinenz einzieht. Und das kann sich jeder vorstellen, wie schlimm das ist. Man ist wirklich sozial nicht mehr so fähig, teilzunehmen an den ganzen Dingen in der Welt draußen, wenn es nur ein Spaziergang ist oder ein Essen mit der Familie, weil Stuhlinkontinenz hat halt auch wieder mit Geruch zu tun. Und damit ist man sehr, sehr eingeschränkt im Leben. Ich würde sagen, so, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann, was so die Gesellschaft angeht.
Gibt es denn die Möglichkeit, schon vor der Geburt durch gezieltes Training den Beckenboden so zu unterstützen, dass eine Kontinenz vielleicht nicht oder zumindest nicht so ausgeprägt auftritt?
Also ich bin überzeugt davon, dass wenn man sich beschäftigt und den Beckenboden bewusst kennt, seinen eigenen Beckenboden, dass man dann ganz anders drauf eingehen kann. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, wenn eine Geburt, wenn dann andere Umstände dazu beitragen, dass die Geburt eben, sage ich jetzt mal, nicht mehr so rund läuft, wie es geplant war, dann kann man eben auch selber nichts machen. Also das findet dann ja eben im Unterbewussten statt. Und dann kann man da nichts machen. Aber wenn man vorher den Beckenboden kennt und trainiert, die Schichten trainiert, wenn ich weiß, oh, ich bin jemand, der sowieso schon immer an Halskanal eine starke Spannung hat, zum Beispiel Reiterinnen, die Dressur reiten, da kann das vorkommen. Berufe, wo man viel auf dem hinteren Part angewiesen ist, auf den Analkanal, dann kann es schon sein, dass der so gut und fest trainiert ist, dass bei der Geburt sich eben der Geburtsgang nicht so schön weitet und dass dann ein Schnitt möglich ist, dass überhaupt das Kind rauskommt, wenn kein Kaiserschnitt mehr möglich ist. Und dann kann sowas vorkommen. Eben wie gesagt, es liegt auch an den Reflexzonen des Körpers. Wie bin ich während der Geburt? Wenn ich mich die ganze Zeit anspanne, Angst habe, meinen Analkanal anspanne, dann wird es schwierig.
Jetzt hast du ja auch dein eigenes Beckenbodenpraxiskonzept. Möchtest du das vielleicht mal kurz vorstellen? Was verbirgt sich dahinter? Genau, dass unsere Hörer ein bisschen einen Einblick daran bekommen.
Also wie gesagt, ich habe schon in der Jugend mit ganz vielen Sportarten, Handball, Karate, Rock'n'Roll, Reiten. Damals habe ich nicht gewusst, dass es der Beckenboden ist. Durch die Geburten habe ich dann als Bäuerin, ich bin ja Demeter-Bäuerin, das ist ja einer meiner Hauptberufe. Das andere, das sage ich jetzt mal, liebe ich nebenher zu tun. Wir haben einen kleinen Demeterhof im Allgäu eben. Und nach der Geburt habe ich dann das Wochenbett genossen. Und wichtig ist es eben das Wochenbett. Du hast vorher die Rückbildung angesprochen. Das Wochenbett ist ein Muss. Es ist ein Wochenbett und kein Wochenspaziergang, so wie manche Frauen denken, sie können mit den Kindern spazieren gehen. Ich habe das also wirklich sehr streng eingehalten, nur aufgestanden zum Essen und auf die Toilette zu gehen und das Kind zu wickeln. Aber sonst habe ich das Bett gehütet. Und nach dieser Wochenbettzeit habe ich dann wieder versucht, langsam mich in den Hof einzugliedern. Und beim Milchkanne heben habe ich gemerkt, oje, geht ja gar nicht. Ich bin nicht mehr die Susanne, die stabile Susanne wie früher. Ich bin instabil. Und dann habe ich angefangen, all das, was ich aus meinen Sportarten an Anspannung kannte, umzulegen auf den Beckenboden. Und so ist dieses Praxiskonzept, wie ich das nenne, eben aus der Praxis entstanden, nicht aus irgendeiner Inkontinenzform. Ganz viele Konzepte kommen eben aus der Hebammenrichtung, ich sage jetzt mal aus der öffnenden Richtung oder aus der Physiotherapie-Richtung, wo es um Inkontinenz auch oft geht. Bei mir kommt es wirklich aus dem Alltag. Aus dem Alltag als arbeitende Demeterbäuerin. Und deswegen, das sind auch meine Kurse. In den Kursen, da schieben wir Kinderwägen, da heben wir Kisten, da gehen wir zum Einkaufen und heben Kürbisse durch die Gegend. Aber wir stehen auch auf einem Bein und schieben irgendwelche Fensterläden auf. Also Alltagspraxiskonzept nenne ich das. Und eben weil der Beckenboden überall vertreten ist, ist dieses Konzept für Männer, für Kinder, 4-jährige Kinder, 11-jährige Kinder, die einnässen, ja, selbst denen nützt dieses Praxiskonzept, weil es eben nicht nur um Beschwerdebilder geht, sondern um meinen täglichen Alltag.
Wir hatten ja im Vorfeld kurz besprochen, dass wir gerne auch ein Fallbeispiel vorstellen würden. Hast du uns denn einen Fall mitgebracht, wo man das mal anschaulich sieht, wie Beckenbodentraining nach der Schwangerschaft hilft?
Ja, also das war eine junge Mami, erstes Kind geboren. Sie war Reiterin und zwar Dressurreiterin. Sie hatte wirklich eine heftige Geburt, eine richtig heftige Geburt. Also dem Kind ging es nicht gut und ihr ging es gar nicht gut, weil es ihr wirklich die ganze Vagina, ich sage jetzt auf Allgäuerisch, verrissen hat, also wirklich überstrapaziert hat. Nach der Geburt hat man gemeint, ist alles wieder gut verheilt, weil äußerlich war nichts sichtbar. Sie war aber inkontinent. Und sie hatte unheimlich starke Schmerzen in der Vagina. Sie wurde dann empfohlen zu mir. Sie kam zu mir in die Praxis und ich mache es jetzt ja schon so lange. Ich habe an ihrem ganzen Äußeren, sehe ich sofort, ob jemand an den Beckenboden kommt oder nicht, wenn er sich dahin denkt. Und ich habe gesehen, sie kommt dahin und zwar sehr gut. Zwar nicht sofort, aber sie kann sich dahin denken, wo ich sie aufgefordert habe, hinzudenken. Ja, und das hat ihr sehr viele Schmerzen bereitet. Ich habe dann ein Klinikum an der Hand, wo ich auch sehr starkes Vertrauen habe im Allgäu. Und da habe ich sie hingeschickt. Und es war dann wirklich so, dass aufgrund von diesem Beckenbodentraining, was ich ihr gelernt habe, dass sie zu Hause trotz Schmerzen geübt hat. Und die Schmerzen wurden eher immer schlimmer. Und dann eben kam sie in das Klinikum und hat genau beschreiben können, also wirklich auf den ganz genau lokal beschreiben können, wo dieser tiefe Schmerz sitzt. Daraufhin hat man sie nochmal untersucht und andere bildschaffende Methoden dazu verwendet und hat herausgefunden, dass sie einen Abszess, und der war wirklich relativ groß, so zwischen 4 und 6 Zentimeter, einen Abszess zwischen Vagina und Afterschließmuskel, also Mastdarm, hat. Und das waren diese Schmerzen. Man hat sie dann operiert. Die Vagina selber war auch durch die Geburt sehr, sage ich mal, strapaziert und sie hatte ganz starke Narben und man hat dabei auch chirurgisch dann quasi eine Schönheits-OP gemacht in der Vagina und hat gleichzeitig diesen Abszess entfernt. Und nach der OP, das hat natürlich schon noch ein paar Wochen gedauert, dass sich das alles regeneriert, aber sie hat sofort nach der OP ihren Beckenboden wahrnehmen können und sie war dann nicht mehr inkontinent. Und ich habe vorher inkontinent gesagt und es war bei ihr Stuhlinkontinenz, weil eben dieser Abszess zwischen Vagina und Darm lag, hat es bei ihr Stuhlinkontinenz ausgelöst, auch Harninkontinenz, aber die Stuhlinkontinenz, das war das Schlimme. Und sie konnte aufgrund der Schmerzen auch gar nicht mehr reiten. Und ihr größter Wunsch war immer wieder, Susanne, wann kann ich wieder auf meinem Pferd sitzen? Und sie konnte wieder auf ihrem Pferd sitzen. Sie war so gut operiert worden und durch dieses ständige Beckenbodentraining, was sie dann vor der OP gelernt hat und gemacht hat und nach der OP sofort wieder angewendet hat, durch das war sie wieder völlig intakt. Sie hat inzwischen ihr zweites Kind auf normalem Weg geboren und ist glückliche Reiterin. Also das war jetzt wirklich ein richtig harter Fall. Und ich sage, du wirst hin und her gereicht. Keiner weiß eigentlich, um was es geht. Du hast Schmerzen. Du bildest dir das auch nicht ein, sondern es ist wirklich so gewesen, was ja dann auch rauskam bei den Untersuchungen. Und man konnte ihr dann gut helfen. Aber ohne diesen Beckenbodenbewusstsein und Training weiß nicht, wie lange das noch gedauert hätte, bis man dann wirklich rausgefunden hat, was sie wirklich hat.
Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte und zeigt, wie viel möglich ist mit Beckenbodenwahrnehmung und Beckenbodentraining auch. Hast du denn, das habe ich mich die ganze Zeit jetzt gefragt, während du geredet hast, hast du denn das Gefühl, dass unsere Schulmedizin da genügend Aufmerksamkeit dem Beckenboden widmet?
Es wird langsam, würde ich sagen. Ich habe ja jetzt vor 2 Jahren mein 30-jähriges Jubiläum gefeiert, einen ganz großen Beckenbodenkongress veranstaltet, der schon das 2. Jahr läuft. Und es läuft jetzt auch nächstes Jahr ab ungefähr 7. Januar kommt der nächste Kongress wieder. Und da habe ich sämtliche Ärzte aus den umliegenden Kliniken, aber auch von weiter weg liegend, gefragt, ob sie mir ein Interview geben. Und sie waren sofort bereit, mir ein Interview zu geben. Und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, erstens mal, dass sie ja sagen und zweitens, dass sie in ihrem Fachgebiet den Beckenboden so mit einbeziehen.
Zum Abschluss würde ich dir gerne noch ein paar ganz kurze Fragen stellen. Was war denn deine größte Enttäuschung jemals? Hattest du da mal so ein Erlebnis in deiner Arbeit, wo du dir gesagt hast, ich habe mir eigentlich viel mehr erhofft jetzt mit dem Training und es hat irgendwie nicht funktioniert?
Nein, es hat noch gar niemanden gegeben, wo ich sage, der dann nach ein paar Kursstunden, also es war mal eine Dame, die hat nach 12 Stunden mal 1,5 Stunden noch nicht gewusst, wie ich atme in Bezug zum Beckenboden. Und ich habe dann gedacht, Entschuldigung, wenn ich sage, die lernt es nie. Und am letzten Abend, wirklich während des Kurses, im Beisein der anderen Kursteilnehmer, hat sie gelernt, richtig zu atmen. Und wir haben alle einen Juhu-Schrei gemacht und sie selber war ganz aufgelöst. Also ich sage, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es verstanden. Aber bis dahin, da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Im Kopf hat sie es verstanden, aber sie weiß nicht, wie sie es umlegen muss. Und da war ich sehr enttäuscht. Aber wie gesagt, selbst sie hat es nach 12 Wochen integriert, so würde ich es nennen. Und deswegen kann ich auch kein weiteres Beispiel nennen, wo ich sage, das hat jemand nicht verstanden. Weil es liegt nicht daran, dass ich es im Kopf nicht verstehe, sondern wenn dann, dass ich es umlege auf den Körper. Aber nachdem der Beckenboden eben die unterste Plattform, so würde ich es mal nennen, vom Beckenboden ist, über kurz oder lang lerne ich es, spüre ich es.
Gibt es denn irgendeine falsche Information, die überall herumgeistert zum Thema Beckenboden, die du gerne jetzt an der Stelle mal klarstellen würdest? Vielleicht haben wir es auch schon angesprochen.
Der Beckenboden ist immer noch Tabuthema, obwohl er die Plattform ist, der uns ins Leben bringt. Also ganz ehrlich, der hat es nicht verdient, tabu zu sein. Und dazu, wo ich angefangen habe, Beckenbodentrainerin zu machen, da hat, man stellt sich ja so vor in der Gruppe als Heilpraktiker und da habe ich mich auch fast nicht getraut zu sagen, ich bin Beckenbodentrainerin. Inzwischen sagt mein Mann sogar zu Freunden, meine Frau macht Beckenbodenkurse und ist Beckenbodentrainerin. Ich schäme mich nicht mehr für den Beckenboden, sondern im Gegenteil. Ich freue mich, dass ich, ich würde es mal so nennen, schon eine Pionierin. Ich meine, 32 Jahre ist eine lange Zeit. Damals hat es so gut wie keine Bücher gegeben. Da war der nicht bekannt. Und es ist so schön, wenn ich jetzt aus allen Ecken immer mal wieder sprießen höre, ja, ich bin da und da machen wir Beckenbodentraining. Dann sage ich, ja, endlich! Ja. Oder man tönt auf dem Pferd beim Reiten, weil man einfach einen anderen Tonus hat. Oder schau mal, Delfine tönen bei der Sexualität, auch die Wale, auch wir Menschen. Ja, natürlich hat es zu tun mit dem Beckenboden. Und Tabu, das muss einfach aufhören. Das muss sowas von offensichtlich werden, aber auch so offensichtlich, dass die dunklen Seiten des Beckenbodens, ich sage jetzt Missbrauch und das alles, was in der Welt unterwegs ist, dass auch das endlich mal beleuchtet wird. Und zwar ehrlich. Und dann kann man es viel schneller beleuchten, weil man darüber spricht. Dann gibt es das Tabu nicht mehr. Wie viele Frauen oder auch Männer haben Missbrauch hinter sich, und haben deswegen eine Inkontinenz oder eine Sprachstörung oder. Das gehört auch dazu. Ja? Es ist da dunkel oder hell, es gehört zusammen, dunkel und hell, Sonne und Mond.
Letzte Frage. Was ist denn dein Geheimtipp für ein gesundes Leben?
Den Beckenboden bewusst integrieren. Und es ist ganz einfach, weil es eben nur 3 Schichten gibt und ja, weil es so einfach ist, sich hinzudenken. Der ist ja von Anfang an dabei.
Und wir haben jetzt auch gelernt, man kann es im Alltag jederzeit anwenden. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es hat mich, wie gesagt, sehr gefreut und ich denke, unsere Hörer werden da ganz viele Informationen rausziehen.
Vielen, vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Informationen zu unserer Expertin, ihren Büchern und Ausbildungsangeboten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.